Johannes Evangelium Kapitel 12, Abvers 27, hört das Wort Gottes. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Lasst uns beten. Herrlicher Vater, dein Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen, doch dein Wort bleibt bestehen. Und wir bitten, dass du uns dein Wort zeigst, dass du uns erleuchtest durch deinen Geist, damit wir deine Wahrheit verstehen. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Wir sind mitten in den letzten öffentlichen Worten Jesu. Wir sehen es ab Vers 37, dass Jesus sich zurückzieht. Nicht 37, sondern 36. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und was danach geschieht, ist dann, dass Jesus nur noch mit seinen Jüngern redet, ausgenommen von dem Verhör, was er dann zur Kreuzigung ablegt. Jesus redet also die letzten Worte in der Öffentlichkeit. Wir haben letzte Woche gesehen, dass er wahrscheinlich umringt war von vielen Leuten. Wir haben gesehen, dass Griechen gekommen sind, die mit Jesus reden wollten und nicht mal zu Jesus vorgedrungen sind, weil er umringt war. Und in diesen letzten Stunden, in dieser letzten Stunde, auf die Jesus immer wieder bezieht, wir sehen es in Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. In dieser letzten Stunde weiß Jesus genau, was geschehen wird und er weiß, was auf ihn zukommt. Und er ist bestürzt. Achtet auf Vers 27, er sagt, jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Jesus weiß, dass diese letzte Stunde, auf die er sich bezieht, die Stunde ist, in der er gekreuzigt wird. Das heißt nicht, dass Jesus sich hier auf 60 Minuten bezieht. Es ist eine Redewendung. Er bezieht sich auf einen Zeitraum, auf den letzten Zeitraum, den er jetzt noch hat, in dem er durch all sein Leiden und all die Qualen gehen muss, auf dem Weg zum Kreuz bis hin zum Tod. Und Jesus weiß genau, was geschieht. Jesus weiß, dass er zu Unrecht angeklagt werden wird. Jesus weiß, dass er ausgelacht werden wird. Er weiß, dass er ausgepeitscht werden wird. Er weiß, dass die Leute ihn anspucken werden und sich lustig machen werden über ihn. Und seine Seele ist erschüttert. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal operiert worden seid oder schon mal vielleicht auch nur einen lokalen Eingriff hattet, aber dieses Gefühl, was man hat, bevor es in den OP geht, bevor man die Narkose bekommt, ist nicht unbedingt das befriedigendste Gefühl, ist nicht unbedingt der Frieden, den man hat. Es ist so ein mulmiges Gefühl, man weiß nicht. Klar, der Arzt hat einem alles erklärt und der Arzt hat alles erklärt, was passiert. Aber trotzdem weiß man, es sind diese Risiken, wo man ist. Und diesen Dingen, wo man denkt, lieber würde ich nicht durch diese Situation gehen. Und ungefähr so, nur viel, 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 viel stärker, war Jesus empfinden wahrscheinlich. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er sterben muss und er wollte nicht hindurchgehen. Jesus sagt, was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Das war das, was er emotional gefühlt hat, was er wollte, wenn wir uns bedenken, was Jesus im Garten Gethsemane nachher gebetet hat. Lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Jesus wollte nicht durch diese Stunde gehen. Und doch hat Jesus in all dem genau ein Ziel, nämlich die Ehre Gottes, die Ehre seines Vaters. Achtet auf Vers 27. am Ende sagt Jesus, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und er sagt, genau deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus letzter Gedanke, Jesus einziger Gedanke, kann man fast sagen, ist, dass sein Vater im Himmel, dass Gott selbst verherrlicht wird. Das war das, wie Jesus gelebt hat. Das war Jesu ständiges Ziel, ständige Sorge. Wir sehen es von Anfang an, dass Jesus immer wieder sagt, ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun. Jesus sagt mehrmals, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters, der mich gesandt hat. Ich weiß nicht, was euer tägliches Ziel ist, wenn ihr aus dem Haus geht. Vielleicht lest ihr morgens eure Bibel und betet und denkt euch, ja, genau, das ist gut und das ist richtig. Und sobald ihr auf Arbeit seid, sobald ihr in eurem Alltag seid, dreht sich alles in unserem Leben meistens um andere Dinge als die Ehre Gottes. Dieser Auftrag, den ich erledigen muss, dann muss ich mit diesen Kunden reden, dann muss ich dies noch lesen, dann muss ich das noch machen. Und wir denken nur daran, dass bald Feierabend ist und wir nach Hause gehen können. Aber wir denken nicht, ich will all dies, auch wenn es mir keinen Spaß macht, auch wenn es viel ist, zur Ehre Gottes tun. Wir als Menschen in unserer Sündhaftigkeit neigen oft dazu, alles so schnell wie möglich zu tun, so einfach wie möglich zu tun, damit wir Ruhe haben und befriedigt sind vielleicht und nicht mehr uns darum sorgen müssen. Doch Jesu Gedanke war, das, was jetzt auf mich zukommt, ist das Schwierigste, was ich je erleben werde. Und ich werde hindurchgehen, damit Gott verherrlicht ist. Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus hat in perfekter Harmonie mit seinem Vater gelebt. Und man könnte fast denken, Jesus gibt hier auf und Jesus ergibt sich gegenüber seinem Vater und sagt, okay, ich habe sowieso keine Chance, mach, was du willst. Doch erinnert euch daran, dass Jesus schon vorher im Evangelium gesagt hat, ich werde mein Leben hingeben und ich werde mein Leben wieder nehmen. Obwohl Jesus das tut, was Gott von ihm verlangt, sein Vater von ihm verlangt, ist es Jesus, der es freiwillig tut. Jesus will durch diese schwere Stunde gehen, damit Gott verherrlicht wird, damit sein Vater verherrlicht wird. Obwohl er weiß, wie schwer die Stunde ist, ist sein Ziel, durch diese schwere Stunde zu gehen, um Gott alle Ehre zu geben. Dann kommt die unglaubliche Reaktion, die wir wahrscheinlich nicht erwartet hätten, wenn wir da gewesen wären, die aber sehr präsent war. Es kam eine Stimme vom Himmel und diese Stimme sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel habe mit ihm geredet. Die Stimme war also hörbar. Die Leute haben diese Stimme aus dem Himmel gehört. Dieses war nicht nur etwas, was Johannes wahrgenommen hat oder was Jesus wahrgenommen hat. Es war etwas, was die gesamte Menge, die in Jerusalem um Jesus herum, wahrscheinlich im Tempel stand, wahrgenommen hat und gehört hat. Und sie hat gehört, dass die Stimme sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Und mit ihnen ist Gottes Name gemeint. Gott sagt selbst, ich habe meinen Namen verherrlicht und ich will meinen Namen wiederum verherrlichen. Gott hat seinen Namen verherrlicht. Wie? Durch das Wirken seines Sohnes. Jesus hat die ganze Zeit gesagt, jedes Wunder, was er getan hat, alles, was er gepredigt hat, hat auf eins hingedeutet, ich bin von Gott gesandt und was ich tue, sind die Werke des Vaters. Was ich tue, sind die Werke, die ich bei meinem Vater gesehen habe. Jesus hat kein Wunder getan, um sich selbst zu präsentieren. Er hat kein Zeichen getan, um alle Ehre für sich einzusacken, sondern er hat alles getan, um Gott die Ehre zu geben. Alle Wunder, so viel sie uns über Jesus offenbaren, geben Gott dem Vater die Ehre. Gott sagt, ich habe meinen Namen verherrlicht und er sagt, und ich will ihn wiederum verherrlichen. Und wie will er ihn verherrlichen? Durch den Tod seines Sohnes. Verherrlicht Gott seinen Namen. Jesus sagt nicht, um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Im Sinne von, damit ihr glaubt, damit ihr erkennt, dass das, was geschieht, nicht Schlechtes ist, sondern dass es zur Ehre Gottes geschieht. Und dann sagt er, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Was Jesus sagt, ist, jetzt geschieht was, was in euren Augen wahrscheinlich schrecklich ist. Ich werde am Kreuz hängen und viele von euch werden sich von mir abwenden. Aber es ist ein Gericht und während ich am Kreuz hänge, werde ich den Sieg holen. Ich werde den Teufel besiegen. Klar, Petrus sagt immer noch, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Aber die Macht des Teufels ist gebrochen. Der Teufel ist schon gerichtet, auch wenn das endgültige Gericht am Ende der Zeiten kommt und wenn es, wie wir in Offenbarung lesen, das Tier in den Feuersee geworfen wird mit all die ihm nachfolgen, ist der Teufel doch jetzt schon gerichtet. Und Gott hat jetzt schon das Gericht über den Teufel ausgesprochen. Und in Christus ist die Macht gebrochen. In Christus ist die Macht des Teufels, die Macht der Sünde und die Macht unseres eigenen sündhaften Fleisches gebrochen. Christus hing nicht am Kreuz, um einfach nur zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Christus hing am Kreuz, um durch den Tod am Kreuz zu zeigen, dass Gott siegt. Christus hing am Kreuz, um dort den Sieg zu erringen, um dort den Teufel zu richten. Und dadurch, obwohl es ein schrecklicher, grausamer Tod ist, ist Gott verherrlicht worden. Jesus sagt, und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Darin zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Dass im Tod Christi, wenn er am Kreuz hängt, wenn er von der Erde erhöht ist, und Johannes kommentiert, das sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Darin zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, dass Gott dann alle zu Christus zieht. Dass Christus alle zu sich zieht. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir aufschreiben, Johannes 6, das ist vor Monaten wahrscheinlich schon betrachtet. Johannes 6, ab Vers 38, sagt Jesus Folgendes, er sagt, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus hat schon Anfang an seines Dienstes gepredigt, dass die Menschen zu ihm kommen und dass Gott sie zu ihm senden wird. Christus sagt hier, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Nicht das Wirken Jesu, nicht die Wunder Jesu sind das, was Christus ausmacht. Es ist nicht das, was das Evangelium ausmacht. Wie oft lesen wir im Johannes-Evangelium, dass Jesus Wunder tut und die Reaktion darauf ist, dass die Leute ihn umbringen wollen. Die Zeichen, die Jesus getan haben, haben ganz oft dazu geführt, dass die Leute sich von ihm abgewandt haben und ihm nicht mehr glauben wollten. Jesus sagt, die Leute, die mir wirklich nachfolgen, wie es Vers 26 fordert, wenn mir jemand dienen will, so folge er mir nach. Das sind diejenigen, die durch den Tod, wenn er erhöht ist, zu ihm gezogen werden. Diejenigen, die Jesus nachfolgen, sind nicht diejenigen, die ihm nachfolgen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen, weil sie sich mehr Reichtum und schönere Häuser erhoffen, sondern diejenigen, die wissen, dass Christus am Kreuz hing, weil sie selbst Sünder sind. Wir sind nur wirklich Jesu Nachfolger und nur dann zu Christus und zu Gott, dem Vater, gezogen worden, wenn wir wissen, dass Christus dort hing wegen unserer Schuld und unserer Sünde und nicht, weil er uns dadurch ein besseres Leben versprechen wollte. Ich will noch eine Stelle lesen, Johannes 17, Vers 9. Jesus bittet für seine Jünger und bittet für die, die durch die Jünger zum Glauben kommen. Und er sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Diejenigen, die zu Christus kommen wegen seines Todes und seiner Auferstehung, sind diejenigen, die Gott der Vater ihm gegeben hat. Und es sind diejenigen, für die Christus bittet, kontinuierlich bittet. Christus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Er bittet für uns. Er ist derjenige, der der Fürsprecher für uns bei Gott dem Vater ist. Und deswegen kommen wir zu Christus. Deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, weil wir einen so großen Hohepriester haben, lasst uns vor Gottes Thron kommen. Christi Ziel und Christi einziges Ziel war die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes. Und wenn wir das gleiche Ziel haben wollen wie Christus, wenn unser Ziel es ist, Christus zu verherrlichen und ihm alle Ehre zu geben, dann muss unser Ziel sein, dies in Christus zu tun. Wir verherrlichen Gott als erstes, wenn wir unsere Sünden erkennen und sie vor Gott bekennen und Buße tun und in Christus neues Leben erhoffen und erbitten und leben. Wenn wir auf Christus schauen und nicht auf uns selbst, wenn wir darauf schauen, dass Christus für uns unsere Sünden getragen hat und dass er uns seinen Geist verheißen hat, damit wir mehr und mehr in Heiligkeit wandeln. Amen.